Bleiben wir gewissermaßen bayerisch. Katharina Mennhofer stellt Ihnen einen bayerischen Tenor vor. Wer das ist, wird sie Ihnen gleich selbst sagen.
Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Er gehört zu den gefragtesten Tenören weltweit. Die Opernhäuser reißen sich um ihn. Die Kritiker bejubeln ihn, das Publikum liebt ihn, besonders das weibliche Publikum. Und heute ist er zu Gast in meiner Sendung Intermezzo. Ich begrüße ganz herzlich den Tenor Jonas Kaufmann. Herr Kaufmann, Sie sind wieder in Wien. Sie sind für einen Liederabend gekommen im Wiener Musikverein. Und seit dieser Woche singen Sie hier an der Wiener Staatsoper in Gounods Faust. Wie war denn so die Reaktion des Wiener Publikums, dass Sie wieder da sind?
Ich würde mal sagen, allgemein sehr, sehr freundlich positiv. Also man kann natürlich jetzt nicht über jeden Abend einzeln urteilen und sagen, aber ich habe auch deutlich festgestellt, vor allem vor und nach den Aufführungen und Proben, die vielen Menschen, die da sozusagen am Bühnentür Schlange stehen und mit einem sprechen wollen, die alle einheitlich gesagt haben, na endlich sind sie wieder hier. Und wenn ich dann ein bisschen gejammert habe über die riesigen Berge an Fotos, die man mir vorlegt zum Unterzeichnen, dann kommt eben immer dieselbe Antwort, ja, sie müssen einfach öfters nach Wien kommen, dann ist das jedes Mal weniger. Also es scheint doch so zu sein, dass ein einmal im Jahr kommendes Gastspiel dem Wiener Publikum noch nicht reicht.
Es gab jetzt erst kürzlich eine neue Produktion dieser Oper von Gounods Faust in New York, wo Sie auch gesungen haben. Das war im November. Jetzt hier in dieser Wiederaufnahme der Inszenierung von Nicolas Joël. Wie ist denn das, wenn man so kurz hintereinander in zwei verschiedenen Inszenierungen singt? Wie geht das? Wie haben Sie sich darauf eingestellt? Ist das schwierig?
Ich würde sagen, im Allgemeinen ist das gar nicht schwierig, denn ich sag mal, bei aller Liebe der Regisseure zur Verfremdung und Neuinterpretation eines Stückes darf man als Sänger sozusagen sich ein bisschen als Anwalt des Librettisten und auch vor allem des Komponisten sehen und dementsprechend so ein bisschen den Kern der ganzen Sache bewahren. Es sind dieselben Situationen, es ist derselbe Mensch mit seinen guten und vor allem auch seinen schlechten Charaktereigenschaften im Fall des Faust. Und das ist es, was man herausarbeiten muss. Ob das jetzt wie in New York zwischen den Weltkriegen oder hier im Nirgendwo, sage ich mal. Ich habe noch keine genaue Datierung gefunden. Ich würde eher sogar sagen, das ist das Ende der Kaiserzeit, so ungefähr, wenn man die Kostüme ansieht. Aber was auch immer einem vorgesetzt wird, man darf letztlich den Kern der Sache, nämlich das eigentliche Stück und die eigentliche Rollengestaltung, nicht aus den Augen verlieren.
Sind es beide sehr neue Interpretationen, sowohl in New York als auch hier in der Wiener Staatsoper? In welcher Inszenierung fühlen Sie sich persönlich irgendwie besser aufgehoben oder mehr zu Hause?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Vor allem die Antwort darauf ist immer heikel. Man möchte niemandem zu nahe treten und vielleicht hätte ich meinen persönlichen Favoriten. Trotzdem, egal wie ich das ganz persönlich sehe, ich versuche immer, mich sehr positiv auf die Sachen einzustellen und das zu machen. Viel wichtiger als, sage ich jetzt mal, das Kostüm und das Bühnenbild und die vorhandene oder nicht vorhandene Szene sind eigentlich die anderen Ingredienzen, also sprich der Dirigent und die Kollegen. Ich denke, wenn man da eine richtige Mischung gefunden hat, dann vergisst man sehr schnell, was in dem Moment um einen herum an optischen Eindrücken passiert und man konzentriert sich sehr auf das gemeinsame Musikmachen. Und ich denke mal, so haben wir es hier auch gemacht.
Gerade Sie haben ja auch immer wieder in Inszenierungen gesungen, die jetzt auch sehr umstritten waren. Ich denke jetzt nur an Bayreuth, an den Lohengrin 2010, den Hans Neuenfels dort inszeniert hat, oder Stefan Erheim in Salzburg, die Entführung von Mozart. Wie geht es Ihnen dann auch, wenn diese Publikumsreaktionen auf die Inszenierung so stark sind? Lässt einen das unberührt?
Das lässt einen leider nicht wirklich unberührt, denn es ist letztlich schon so, dass einen dauerhafte Unmutsäußerungen des Publikums nahegehen. Jetzt nicht so sehr nach der Aufführung, das passiert halt mal, aus welchen Gründen auch immer. Ganz besonders beliebt natürlich bei Premieren, wenn der Regisseur sich auch noch selbst vor dem Vorhang zeigt. Da gibt's aber dann, sag ich mal, auch ein Objekt für das Publikum, wo sie ihren Unmut hinwenden können. In dem Moment, wo die Premiere vorbei ist und die Vorstellungen im Repertoire laufen, weiß das Publikum nicht so recht, wen sie jetzt da zur Verantwortung ziehen sollen für das, was ihnen nicht gefällt. Und das Einzige, was ihnen bleibt, sind letztlich die Sänger und der Dirigent, die sich dann am Schluss dem Publikum stellen. Und das ist dann manchmal schwierig zu akzeptieren, dass man in diesen Gemeinschaftstopf hineingeworfen wird und dann mitverurteilt wird. Aber noch viel krasser finde ich, und da haben Sie jetzt das Beispiel von Salzburg angesprochen, finde ich es, wenn das während der Aufführung passiert. Wenn man also wirklich unterbrechen muss, aufhören muss, das Orchester abbricht, weil der Tumult im Publikum so groß ist, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann. Und wenn die Leute einem dann zurufen, ihr Pisser geht nach Hause. Und das ist einfach, da ist eine Grenze überschritten, wo ich mir sage, liegt das jetzt an der Verrohung der Gesellschaft oder ist das wirklich so, dass ein Regisseur mit wenigen Handgriffen aus einem Publikum, sage ich mal, einen unkontrollierten Mob machen kann. Das ist wirklich etwas, wo ich persönlich meine Schwierigkeiten damit habe. Und eben nochmal, das ist was eben den ganzen Fluss zerstört, was meine Kollegin hat mal so schön gesagt, auch in dieser Produktion, in einer Aufführung, lassen Sie uns doch bitte unsere Arbeit machen. Wir können doch nichts dafür, wir sind alle im selben Boot und wir wollen jetzt einfach diesen Abend beenden. Das ist natürlich ein Extremfall, solche Fälle gibt es manchmal, wenn man sich einfach ärgert, beispielsweise auch wenn nach einer Aufführung, nach jedem Akt, sobald das Licht ausgeht, noch bevor Vorhang zu ist, dass die Buhrufe anfangen, es ist einfach nicht schön. Aber da kann man sich zumindest sagen, ich hoffe, es liegt gar nicht an mir. Trotzdem ist das sehr schwer zu verdauen.
Herr Kaufmann, zu den Aufgaben eines Opernsängers, einer Opernsängerin gehört es immer mehr oder das wird immer mehr gefordert, dass der auch schauspielerische Qualitäten mitbringt. Kommen sich das Singen und das Spiel bei Ihnen manchmal in die Quere, auch so was Emotionen anbelangt?
Also das sind zwei Dinge, würde ich sagen. Das eine ist das rein Körperliche, wenn man eben sehr viel Bewegung gleichzeitig beim Gesang hat, also wenn man viel hin und her rennt, sich auf den Boden wälzt und so weiter. Also es gibt ja, ich habe schon eine Produktion gehabt, wo der Regisseur darauf bestanden hat, dass ich ständig irgendwelche Klimmzüge und Liegestütz mache, während ich singe. Da war ich noch sehr jung und habe das mitgemacht. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, also irgendwo hört es halt einmal auf. Aber Sie haben noch was anderes angesprochen, nämlich das Seelische oder das Emotionale. Und das ist ein viel heiklerer Punkt. Ich denke, wir alle suchen natürlich schon danach eine möglichst realistische und emotional nahe Interpretation zu erreichen, des Charakters, den wir da darstellen. Und dazu gehört letztlich natürlich auch, dass wir uns so weit als möglich selbst vergessen und in diesen Charakter hineinschlüpfen, dass man also irgendwann diese Linie, diese Grenzlinie kaum noch erkennen kann, was bin jetzt ich oder was ist jetzt etwas, was dieser Charakter in dem Moment fühlt, denkt, macht, handelt oder worauf der reagiert. Dieser berühmte Karajan-Spruch von der kontrollierten Ekstase trifft es eigentlich da sehr genau. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss. Wie viel gebe ich, wie viel kann ich verantworten für mich persönlich, für meine Stimme, um möglichst rollendeckend, möglichst authentisch, möglichst realistisch, möglichst menschlich echt zu sein und trotzdem nicht zu riskieren, dass ich diesen einen Schritt zu weit gegangen bin und am Ende des Abends denke, oh je, heute hast du aber ein bisschen gelumpt mit deinem Instrument.
Es wird jetzt immer moderner, sagen wir mal, Opern zu übertragen. Die Met macht Kinoübertragungen, die Bayerische Staatsoper jetzt mit dem Livestream ins Internet. Dieses nahe Heranzoomen der Kamera, man sieht wirklich jede Emotion. Man weiß aber, es kann da nicht wie bei einem Film nachher geschnitten werden, sondern es ist wirklich auch dieses Live-Erlebnis. Erhöht das den Druck auch beim Singen oder denkt man an das gar nicht?
Also ich will jetzt nicht behaupten, man denkt ganz und gar nicht daran. Selbstverständlich, vor allem im Vorfeld, in der Vorbereitung auf den Abend, denkt man da dran. Man hat irgendwo, ich will jetzt nicht sagen eine größere Verantwortung, aber man fühlt irgendwie, dass es noch wichtiger ist, in Form und fit zu sein und macht seine Dinge noch gewissenhaft. Das heißt, ich würde also beispielsweise an so einem Tag sicherlich keine Interviews machen und mich versuchen, auch ansonsten eher ein bisschen zurückzuziehen, was ich normalerweise nicht mache. Ich bin eher jemand, der gern ein normales Leben führt, bis kurz bevor der Vorhang aufgeht. Aber das sind natürlich Ausnahmefälle, weil man eben weiß, das sind nicht nur 500 oder 2000, sondern das sind halt viel, viel mehr Menschen, die einem da auf die Finger und auf die Lippen schauen. Aber es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Ich muss sagen, die Sachen sind auch wahnsinnig gut angekommen. Ich war vorher sehr skeptisch, ehrlich gesagt, ob man auf diese Weise, sei es übers Kino oder jetzt übers Internet, wirklich ein großes Publikum erreicht und ob ein Opernpublikum auch wirklich diese Medien dann nutzt. Man geht ja immer davon aus, alle unken immer, also das durchschnittliche Alter eines Opernbesuchers ist doch relativ hoch. Macht er wirklich was am Computer? Also ich glaube, mit diesen Projekten, gerade jetzt mit der Bayerischen Staatsoper auch, haben die wirklich allen Lügen gestraft, weil bei der ersten Ausstrahlung oder Live-Übertragung im Januar, Anfang Januar, glaube ich, war das, mit einem Liebestrank haben schon über 75.000 zugesehen live. Also das sind Zahlen, die wirklich aufhorchen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Zahlen für den Don Carlo vorliegen, der dann von uns übertragen wurde. Aber ich kann mir vorstellen, dass die im ähnlichen Bereich gelegen haben. Und das ist natürlich schon erstaunlich, denn ich sage immer, man muss überall nach der sogenannten Einstiegsdroge suchen. Wo kann ich einem potenziellen zukünftigen regelmäßigen Publikum mundgerecht und in Häppchen etwas vorsetzen, dass es nicht Nein sagen kann und keine Ausreden, keine Ausflüchte hat, diesen ersten Schritt in Richtung Oper zu wagen. Und wenn der einmal getan ist, gibt es bei vielen zumindest dann das Phänomen, dass dieser Funke überspringt, dass sie mit diesem Virus infiziert sind und dass sie dann wiederkommen und das nächste Mal dann vielleicht im Opernhaus sitzen. Und da sind solche Ideen natürlich fantastisch.
Jonas Kaufmann, Sie singen jetzt nicht nur hier in der Wiener Staatsoper im Faust, sondern Sie sind auch gekommen für einen Liederabend im Wiener Musikverein. Dieser Liederabend beinhaltet Lieder von Richard Strauss, von Liszt, von Mahler, von Henri Duparc, ein unentdeckter oder verkannter Komponist. Was schätzen denn Sie an Henri Duparc oder was charakterisiert seine Musik?
Also zuerst einmal natürlich in Liederliebhaberkreisen ist er alles andere als unbekannt. Das ist klar, auch wenn er nur, ich glaube, insgesamt 16 Lieder geschrieben hat, von denen 13 in einem Sammelband erhältlich sind, die anderen nur mit Forschung einzeln herauszulocken sind. Aber es ist eines schöner als das andere. Es sind traumhafte Lieder. Es ist eine Art und Weise zu schreiben, den Text mit der Musik zu verbinden, die ich relativ einzigartig finde. Vor allem habe ich immer das Gefühl bei Duparc, der schreibt in Farben und in Düften und in also wirklich, das ist ein Klangteppich, eine Stimmung, die da erreicht wird in wenigen Takten, die einen sofort träumen lässt. Wenn man die Augen zumacht, schlüpft man sofort in diese Traumwelt, in diese Fantasiewelt, in dieses Paradies, je nachdem, um was es geht, hinein. Und man hat wirklich das Gefühl, man riecht das Gras und man hört die Vögel zwitschern. Das ist wirklich phänomenal, wie gerade am Klavier diese Sachen funktionieren. Das ist also ausgezeichnet. Es gibt andere Komponisten, die Sie haben jetzt erwähnt, es gibt zum Beispiel auch Lieder von Mahler, die da drin sind. Bei Mahler, so sehr ich diese Lieder liebe und letztlich alles, was er geschrieben hat, ist fantastisch. Trotzdem hat man beim Klavier oftmals den Eindruck, dass dem Ganzen noch eine Steigerung aufgesetzt werden kann, nämlich wenn das Ganze mit Orchester kommt. Und das ist bei Duparc komischerweise überhaupt nicht der Fall. Duparc würde man nie auf die Idee kommen, sage ich jetzt, zu orchestrieren, weil da ist schon alles drin, obwohl es sich um dasselbe Instrument handelt, was das spielt. Es ist ja auch nur ein Klavier, also ein Flügel. Und deshalb finde ich, dass das alles wunderbare Edelsteine sind, die man immer wieder herzeigen sollte.
Das heißt, der Duparc funktioniert auch ganz, ganz pur und nur mit Klavierbegleitung. Sie werden begleitet von Ihrem ehemaligen Professor, von Helmut Deutsch am Klavier. Diese Liederabende, Herr Kaufmann, was sind die denn für Sie? Ich nehme mal an, auch eine Herausforderung, weil Sie natürlich ganz alleine und jetzt ohne schützendes und Anführungszeichen Ensemble auf der Bühne stehen. Aber was gibt das auch Ihrer Stimme? Ist das etwas, was die Stimme in einer bestimmten Richtung schult?
Ich denke, es ist sicherlich ein bisschen was von allem. Es ist natürlich eine Herausforderung. Es ist ein höherer Druck, sage ich mal, vorhanden, ein Erwartungsdruck. Alles konzentriert sich wirklich auf einen. Und in dem Moment, wo man diese ganze Aufmerksamkeit genießt, kann man natürlich mit viel feineren Pinseln malen. Also man kann wirklich viel detailreicher und nuancenreicher mit wenigen Kleinigkeiten das Gleiche erreichen, was bei manchen Opernaufführungen nur mit großen Bewegungen in der Stimme erreicht werden kann. Das heißt also, wenn die Stimme die Flexibilität hat, die Weichheit, den Farbenreichtum, und um das sich zu erhalten, muss man eben solche Liederabende ebenso wie Opernaufführungen halt zur Regelmäßigkeit werden lassen. Ich habe wirklich festgestellt, es funktioniert im Kleinen wie im Großen. Und so habe ich jetzt als bisher größten Rahmen im Herbst auch eben dieses Programm, was es jetzt im Musikverein gibt, an der Met gesungen. Das ist ein Haus mit, ich glaube, 3600 oder 3700 Plätzen. Es hat unglaublich gut funktioniert. Das Publikum war sehr gefesselt und man hat mir sofort angeboten, so etwas doch nochmal zu machen. Also das hört sich auf jeden Fall positiv an.
Da haben Sie jetzt einen richtig intimen Rahmen mit dem großen Musikvereinssaal.
So ungefähr, ja.
Am Schluss unseres Gesprächs möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, den wir bis jetzt irgendwie nicht berührt haben. Sie sind sehr oft mit Vergleichen konfrontiert. Man nennt Sie den neuen Pavarotti oder den neuen Fritz Wunderlich. Sie werden überall sehr hoch gelobt, hoch geschätzt, sehr verehrt, sehr geliebt, auch vom Publikum. Wie geht man denn um mit diesem Ruhm? Ist das auch manchmal eine Last oder ist das jetzt nur was Positives?
Es ist natürlich was Positives im Allgemeinen gesprochen. Wenn man genauer hinsieht, kommen aber dann natürlich die ein oder anderen Probleme auf einen zu. Erstens mal der vielleicht vorher schon ungefähr angerissene Erwartungsdruck. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn einer wie der Kaufmann singt, dann muss das einfach irgendeine Sternstunde sein. Da muss jetzt einfach irgendwas ganz Besonderes sein. Das heißt, die Messlatte wird wahnsinnig hochgelegt, was nicht ganz einfach ist, das jeden Abend zu erfüllen. Aber das ist natürlich Klagen auf sehr hohem Niveau, das ist keine Frage. Das Einzige ist, ich bin immer wahnsinnig vorsichtig mit Vergleichen, auch wenn die sehr schmeichelhaft klingen mögen. Es ist doch so, dass man, je mehr man sich davon einlullen lässt und je mehr man sozusagen sich selbst vielleicht auch in diese Beziehung setzt und sagt, also gut, das ist jetzt mein Vorbild, das ist das, wohin ich strebe, umso mehr verliert man vielleicht auch seine eigene Individualität. Und da muss man sehr aufpassen, dass man sozusagen mit Scheuklappen ein bisschen durch die Presselandschaft wandert und sich nicht von dem, was da geschrieben wird, zu sehr beeinflussen lässt.
Inwiefern kann man denn da dem auch entgegensteuern mit so einer gewissen Selbstvermarktung oder indem man da auch sehr viel selbst in die Hand nimmt?
Jetzt weiß ich nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, was Selbstvermarktung betrifft.
Ich denke jetzt zum Beispiel, dass Sie sehr offensiv auch an die Leute herangehen. Sie haben eine Biografie auch schon geschrieben. Sie haben eine sehr umfangreiche Homepage. Sie stellen dort alles Mögliche auch hinein und sehr viel hinein. Sie geben auch sehr viel von sich preis. Sie sagen, ich bin auch angreifbar. Ich bin jetzt nicht irgendwo ein Star, den man mit irgendwem anderen vergleichen muss, sondern ich bin hier und so bin ich.
Okay, das stimmt natürlich. Ich gebe relativ viel preis, aber das Faszinierende daran ist ja, wenn man einen Teil der Dinge preisgibt, die vielleicht im öffentlichen Interesse liegen, dann kann man sich auch leisten, andere Dinge eben nicht preiszugeben. In dem Moment, wo ich mich ganz abkapsle, wo ich den Informationsfluss versiegen lasse, gibt es immer die Suche nach mehr Neuigkeiten, gibt es immer das Verlangen nach irgendeinem Geheimnis, was noch aufgedeckt werden könnte und müsste. Ich wüsste jetzt spontan kein Geheimnis, was es wert wäre, in irgendeiner Pressemeldung zu erscheinen. Trotzdem ist es sicherlich gut, wenn man einfach offensiv auf dieses Thema zugeht und, wie Sie richtig gesagt haben, über Internet oder auch über dieses Buch, was der Thomas Vogt geschrieben hat, eben einen gewissen Informationsstand herzustellen, auf den alle zugreifen können. Und wo auch gewisse Missverständnisse, die vielleicht in den ersten Jahren der Karriere entstanden sind, weil zu wenig Information war, durch sozusagen eine autorisierte Variante entschärft worden sind. Es gibt einige Themen, die ich möglichst außen vor lasse, zum Beispiel das Thema Familie. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, was aber auch gleichzeitig, wie ich finde, was sehr Privates ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich das mit aller Welt teilen muss. Und dafür gibt es eben andere Bereiche, gerade was das Künstlerische betrifft, die sehr wohl Dinge sind, von denen ich mir vorstellen kann, dass es mehr Leute interessiert. Deshalb dieses Buch und deshalb auch das relativ offene, aber wie gesagt, es gibt eben auch Dinge, die Sie nicht von mir hören werden.
Und deshalb werde ich hier jetzt auch überhaupt nicht mehr nachfragen. Das Buch heißt auf alle Fälle »Meinen die wirklich mich?« und ist beim Henschel Verlag erschienen, ich glaube im Jahr 2010. Am 7. und am 10. Februar, Herr Kaufmann, singen Sie hier jetzt noch an der Staatsoper den Faust. Dann am 13. kommt der Liederabend im Musikverein. Am 15. kommt derselbe Liederabend in Graz. Und
ich bin natürlich während der Osterfestspiele in Österreich, in Salzburg, mit zweimal Carmen, mit dem Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern, dazu auch zweimal das Lied von der Erde Konzertant. Dann bin ich, glaube ich, am 14. Juli in Linz bei einem Open-Air-Konzert und kurz danach wiederum in Salzburg bei den Sommerfestspielen ebenfalls mit der Carmen und vorher noch mit einer Neuproduktion von Ariadne auf Naxos und am Ende der Festspiele sozusagen als Abschluss noch das Verdi-Requiem unter Daniel Barenboim.
Gut, ich danke, dass Sie mir das jetzt noch ergänzt haben. Das hätte ich nicht alles jetzt im Kopf gehabt. Jonas Kaufmann war heute mein Gast im Intermezzo. Herr Kaufmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
Sie hörten Intermezzo. Eine Sendung von Katharina Menhofer.